Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Rechtsanwalt Dr. Stefan Steinkühler über die Betrugsmaschen Fake President und CEO Fraud. Herr Dr. Steinkühler, ich möchte gerne mal so zwei Buzzwords in den Raum reinwerfen. Das ist zum einen Fake President und CEO Fraud. Und diese beiden Begriffe werden sehr stark diskutiert im nationalen Unternehmensbereich, aber auch international. Das ist eine Betrugsmasche. Mhm. Was genau muss man sich darunter verstehen?
Also diese CEO Fraud oder auch die Chefmasche, das ist halt letztendlich eine Grundidee vom Enkeltrick. Ne? Das heißt, Sie nehmen Kontakt auf mit einer Mitarbeiterin in einem Unternehmen, spiegeln der Person vor, sie wären der Chef und üben halt recht große Drucksituationen auf die Person aus und veranlassen diese Person dann hinter Überweisungen zu tätigen. Meistens dann auf Konten irgendwo im Ausland. Dann ist das Geld auch relativ schnell dann weg und nicht nachvollziehbar. Dann wird es relativ schnell auch verteilt. Und es wird halt meistens vorgegaukelt, dass es irgendwelche Unternehmenstransaktionen gibt, ganz geheime Projekte, wo man bloß den Chef nicht ansprechen soll, teilweise auch mit der absurden Begründung, dass alles per E-Mail laufen soll, damit man halt die Sachen dokumentiert für die Aufsichtsbehörde. Und dann ist es so, dass halt man auch teilweise Kanzleien vorgibt, die gar nicht existent sind. Da gibt es vielleicht die Homepage, dass man sagt, da werden Sie jetzt auch noch flankierend von einem Anwalt angerufen, der gibt Ihnen dann die weiteren Details bekannt. Und das ist alles ganz, ganz schnell, muss das passieren, das ist ganz wichtig. Und dann werden halt Überweisungen ausgeführt. Es kann sein, dass es dann nicht nur eine Überweisung ist, sondern teilweise 4, 5 Überweisungen. Und die Sachen fallen dann meistens dann auf, wenn mal Zahlungsläufe nicht mehr durchgeführt werden können. Also ich hatte einen Fall, da war es so, dass es dadurch aufgefallen, dass die Gehälter nicht mehr gezahlt werden konnten. Und dann hat man festgestellt, wohin denn das Geld geflossen ist. Und dann merkte man relativ schnell, dass man halt auf so einen Fake President reingefallen ist. Und es ist auch so, dass die dann teilweise sehr genau wissen, wie das Kommunikationsmuster ist in dem Unternehmen. Das heißt, sie benutzen den Urlaubsabwesenheitsassistenten, die wissen, welche Person normalerweise in den Abläufen da involviert ist. Und das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass da irgendeiner in dem Unternehmen mitwirkt und irgendwie so kollusiv zusammen handelt, sondern durch Social Engineering mit den normalen verfügbaren Informationen, die irgendwie abfangen, werden halt dann halt Mitarbeiter angesprochen. Man hackt sich teilweise auch in Telefonanlagen. Man klont das Smartphone des CFO. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele, sag ich mal, Varianten. Aber letztendlich ist die Basis dieser ganzen Fake-President-Fälle halt diese strenge Vertraulichkeit, die halt vorgegeben wird.
Das hört sich nach einer ziemlich ausgeklügelten Betrugsmasche an. Das ist wirklich unglaublich, wenn man das hört. Welche Schäden können denn entstehen mit dieser sogenannten Fake-President-Masche?
Also die finanziellen Folgen, die können relativ schnell im zweistelligen Millionenbereich liegen. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hatte für den Zeitraum 2016 bis 2018, meine ich, eine Gesamtschadenzahlung von 150 Millionen Euro ausgewiesen. Der größte öffentlich bekannte Fake-President-Fall betraf im deutschsprachigen Raum einen österreichischen Hersteller von Flugzeugkomponenten. Da war der Schaden bei 50 Millionen. Und die konnten 10 Millionen wieder zurückholen, aber 40 Millionen waren halt weg. Und dann gibt es halt auch noch mal so andere Formen von sag mal, Betrugsmaschen, dass man teilweise das Unternehmen anschreibt und sagt, wir haben eine neue Bankverbindung, bitte überweisen Sie zukünftig das Geld dahin. Oder auch Warenlieferungen werden woanders hingeschickt. Also da sind die schon, ist es schon sehr interessant zu sehen, wie einfallsreich halt, sag mal, diese Betrüger sind. Und die lassen sich halt auch immer wieder neue Sachen einfallen.
Sie haben Mitte 2017 als einer der ersten über dieses sogenannte Phänomen Fake President berichtet und auch über diese resultierenden Versicherungsschäden. Und damals dachte man noch, das ist so ein temporäres Problem. 3 Jahre später beklagen nun weiterhin Unternehmen immer noch, dass Mitarbeiter auf Geheiß von Fake Presidents Geld transferieren. Wie kommt das denn eigentlich?
Also man muss schon sagen, die Unternehmen haben sich weiterentwickelt. Ne? Die haben also auch Vorkehrungen getroffen, dass sowas vielleicht besser verhindert wird. Aber auch die Gegenseite hat sich weiterentwickelt, leider. Gab jetzt kürzlich sogar einen Fall, da haben die sich als IT-Abteilung ausgegeben und haben gesagt, wir müssen mal etwas ausprobieren, um halt hinterher den Täter eventuell dingfest zu machen. Bitte tu mal so, als wenn du eine Überweisung ausführst, und die haben die Überweisung ausgeführt. Also es ist schon sehr interessant zu sehen, was die sich halt alles einfallen lassen. Sie können die Stimme mittlerweile des vermeintlichen Chefs nachmachen. Es gibt einen kanadischen Softwarehersteller, der heißt Liarbird. Wenn Sie den mal googeln, sehen Sie, was es für Möglichkeiten gibt, mit Sprachfetzen, die Sie irgendwo mal im Internet gefunden haben, die Stimme nachzumachen. Es gibt Schadenfälle jetzt, wo WhatsApp-Nachrichten gefälscht worden sind. Also das ist schon so, dass, sag ich mal, der Fantasie an sich keine Grenzen gesetzt werden, und man vermutet, dass sie sogar ganze Videobotschaften bald fälschen können, weil sie einfach, sag ich mal, öffentlich zugängliche Auftritte der Geschäftsführung nutzen können, um halt Videos komplett zu verfälschen.
Bei vielen Versicherungsunternehmen rangiert dieses, ja, man kann wirklich sagen, Betrugsszenario auf den obersten Rängen, was das Gefährdungspotenzial angeht. Was bedeutet das denn am Ende für den Versicherungsnehmer?
Der Versicherungsnehmer hat natürlich immer das Risiko, dass der Versicherer einwendet, naja, du hast vielleicht grob fahrlässig den Schadenfall mit herbeigeführt, weil man gewisse Vorsichtsmaßnahmen nicht ergriffen hat. Das regelt ja 81 VVG. Und dann muss halt der Versicherungsnehmer nachweisen, dass er halt regelmäßig geschult hat, dass er die Mitarbeiter sensibilisiert hat. Viele Unternehmen haben halt auch mittlerweile verboten, dass halt Urlaubsabwesenheits-E-Mails eingesetzt werden, weil man dann ja auch als Außenstehender weiß, die Person ist nicht da, auf die kann ich mich vielleicht beziehen. Teilweise Unternehmen gibt es, die sagen, wir machen keine Kommunikation mehr per WhatsApp. Also man muss halt schon gewisse Vorkehrungen treffen, sonst hat es der Versicherer vielleicht dann doch ein bisschen leichter zu sagen, naja, ihr habt es irgendwo mit verbockt. Was natürlich auch wichtig ist, gerade bei großen Konzernen, auch mit Auslandstöchtern, dass diese Anweisungen halt auch in diesen Tochtergesellschaften letztendlich gelebt werden. Denn das Problem ist, solange diese ganzen Zahlungsabläufe nicht vollautomatisiert sind und immer noch der Faktor Mensch da eine Rolle spielt, kann es natürlich immer noch zu diesen, sag ich mal, Betrügereien kommen.
Cyberversicherungen und Vertrauensschadenversicherungen sollen im Schadensfall ja die finanziellen Folgen für Unternehmen abdecken. Aber sind diese Schäden wirklich vollends absicherbar?
Ja, typische Juristenantwort, kommt drauf an. Aber ist jetzt in der Tat wirklich so, dass diese beiden Versicherungen an sich schon dieses gut abdecken können. Also nehmen wir jetzt zuerst mal die Cyberversicherung. Die könnte eingreifen, wenn der Hacker sich wirklich in das IT-System irgendwo ins IT-System eingedrungen ist und halt darüber Daten ausgespäht hat, und dann kann eine Cyberversicherung da sicherlich helfen. Aber die wenigsten Standard-Cyberversicherungen haben auch den Vermögensabfluss versichert. Die Wiederherstellung des ganzen Systems ja, aber der Vermögensabfluss, den Schaden nicht. Es gibt ein paar Versicherer, die haben da auch Zusatzbausteine, aber die sind meistens dann irgendwo auch sublimitiert und ersetzen das nicht vollends. Also von daher ist es so, dass die Vertrauensschadenversicherung an sich die ist, die am ehesten dafür in Frage kommt, weil die halt einerseits auch Hackerschäden versichert, andererseits natürlich auch ganz normale, sag ich mal, Betrügereien durch Dritte. Da ist halt aber immer das Problem, das sieht man leider sehr häufig, dass die Versicherer dann sich halt auf diesen Einwand der groben fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls beziehen und dann halt dementsprechend die Leistung kürzen.
Welche Rolle spielt denn die D&O-Versicherung hierbei?
Es ist so, dass die D&O-Versicherung ja nicht nur die Geschäftsführer absichert, sondern ja auch teilweise leitende Angestellte. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Buchhaltung eine Überweisung veranlasst hat, quasi der Auslöser war und auch noch zu den versicherten Personen der D&O-Versicherung gehört, könnte man natürlich auch sagen, diese Pflichtverletzung, die die Person begangen hat, wird über die D&O-Versicherung abgesichert. Da ist es aber jetzt so, dass die Arbeitnehmer ja, sag ich mal, haftungsprivilegiert sind in Deutschland und ja, sag ich mal, bei leichtester Fahrlässigkeit oder mittlerer Fahrlässigkeit gar nicht haftet, bei mittlerer so ein bisschen eine Quote gebildet wird, bei grober Fahrlässigkeit dann voll. Aber dann ist halt die Frage, ob die nicht dann irgendwie auch in der Haftungssumme dann halt gedeckelt sind. Und das ist natürlich dann eine Sache, auch wenn die Versicherung Schutz haben, haften sie halt nicht. Und da guckt man dann ganz gerne vielleicht auch mal so ein bisschen Richtung Geschäftsführung und wirft denen halt vor, dass man das gewisse Organisationsmaßnahmen versäumt hat, die umzusetzen. Das heißt aber auch nicht unbedingt, dass die dann haften. Also es gab gerade bei diesem Fall mit diesem österreichischen Flugzeugkomponentenhersteller, war es so, dass hinterher das Gericht festgestellt hat, dass die Geschäftsführung eben nicht gehaftet hat.
Aber ansonsten hört sich das ja fast so ein klein wenig an, als ob der Manager zum Sündenbock gemacht wird und die D&O-Versicherung dann sozusagen für den Schaden aufkommen muss, soll.
Wenn es so ist, dass da eine Haftungssituation ist, ist es auch legitim, definitiv. Nur es ist auch leider wirklich erkennbar, dass es halt diese Tendenz ist mit diesem Sündenbock. Ich kenne einen Schadenfall, den ich selber betreut habe. Da hatte eine Mitarbeiterin mehrere Überweisungen ausgeführt, hat einen Gesamtschaden von 11 Millionen verursacht, war aber misstrauisch, hat also sogar die Telefonate mit diesem Fake President auf ihrem Privathandy aufgenommen, mehrere, und hat trotzdem die Überweisung ausgeführt. Ich meine, was will man dann als Management noch alles an Vorkehrungen treffen? Und man kann sie noch alle so schulen, wie man es gerne möchte und darauf hinweisen. Ich meine, da ist jemand misstrauisch und macht es trotzdem. Also von daher ist es, denke ich mir, in vielen Punkten auch nicht, sag ich mal, legitim, die Geschäftsführung in Anspruch zu nehmen, sondern es ist dann halt einfach ein Versäumnis des Unternehmens.
Herr Dr. Steinkühler, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihr Engagement, so tief in die Themen einzusteigen. Wir haben 4 heute mitgenommen. Dankeschön.
Gerne.